Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Krankenhausreform kann zum Jahreswechsel in Kraft treten. Der Bundesrat hat den Plan von Gesundheitsminister Lauterbach gebilligt. Das war nicht unbedingt zu erwarten, denn nach dem Aus der Ampelkoalition sah es zunächst so aus, als würde dieser Gesetzentwurf auf der Strecke bleiben. Vor allem unionsregierte Länder hatten noch Änderungen verlangt. Doch dafür gab es im Bundesrat keine Mehrheit.
Eine Herzkatheteruntersuchung am Klinikum in Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt. Kardiologe Anwar Hanna macht sich Sorgen, dass solche Behandlungen an seiner Klinik künftig nicht mehr möglich sind, weil es durch die Krankenhausreform zu viele Vorgaben geben könnte.
Das heißt, wir dürfen hier nichts machen, also im Katheterlabor oder bestimmte Eingriffe nicht mehr machen. Und dann ist das Frage der Zeit, ob wir halt die Abteilung so aufrechterhalten können oder nicht.
Lauterbachs Krankenhausreform sieht vor, eine stärkere Spezialisierung der Kliniken, zum Beispiel bei Krebsbehandlungen oder Schlaganfall. Mehr Vorgaben für die Qualität, etwa die Anzahl der Fachärzte. Ein neues Finanzierungssystem, das den Kliniken den wirtschaftlichen Druck nehmen soll.
50% der Häuser machen Defizite, 30% der Betten stehen leer, 25% der Häuser kämpfen gegen die Insolvenz. Und trotzdem haben wir die Qualitätsprobleme, weil wir einfach nicht genug Spezialisierung haben.
Doch einige Bundesländer, vor allem Unionsgeführte, sorgen sich um die Zukunft der Kliniken auf dem Land.
Die starren Qualitäts- und Mindestvorgaben gefährden die flächendeckende Versorgung in strukturschwachen Regionen, wie sie insbesondere in Ostdeutschland anzutreffen sind.
So sieht das auch Brandenburgs Ministerpräsident Woidke von der SPD. Er entlässt seine grüne Gesundheitsministerin, die anderer Meinung ist. Am Ende lässt der Bundesrat das Gesetz dann doch passieren. Wohl auch, weil Lauterbachs Gesetz sonst womöglich komplett gescheitert wäre. Nun tritt es Anfang kommenden Jahres in Kraft.
Die SPD bereitet sich auf den Wahlkampf mit Bundeskanzler Scholz als Spitzenkandidat vor. Er soll am Montag offiziell von der Parteispitze nominiert werden. Heute gab es in der Partei Aufrufe zur Geschlossenheit. Die hatten einige in dieser Woche vermisst, bis gestern Abend die Absage von Verteidigungsminister Pistorius kam.
Erster öffentlicher Auftritt von Olaf Scholz nach dem Ende der Kandidatendebatte. Der Kanzler spricht vor Kommunalpolitikern der SPD in einer ehemaligen umgebauten Kirche in Berlin. Glaube und Hoffnung, das wollen die Partei und ihr Kandidat jetzt ausstrahlen, bis zur Bundestagswahl am 23. Februar.
An diesem Datum wollen wir zeigen, wofür wir stehen, wie wir dieses Land weiter gut führen können und wollen das machen, auch aufbauend auf die Erfolge, die wir bisher erreicht haben.
Zur Kanzlerkandidatur heute kein Wort. Viele hier sind dennoch froh, dass es eine Festlegung gibt.
Jetzt ist es entschieden und die 3 Monate, die bis zur Wahl sind, sollten jetzt nicht mehr mit Diskussionen an der Stelle einhergehen, sondern mit Klarheit.
Totgesagte leben länger, also das haben wir ja beim letzten Mal erlebt. Nein, also wir gehen natürlich mit hoher Motivation da rein.
Gestern Abend hatte Boris Pistorius erklärt, nicht Kanzlerkandidat werden zu wollen. Manche sagen, die Parteivorsitzenden hätten diese Diskussion früher beenden müssen.
Ich bin ein Parteivorsitzender, der nicht sagt, basta, und wir machen von oben Debatten tot, sondern ich will auch reinhorchen in die Partei. Ich will ernst nehmen, was diskutiert wird.
Leichte Zweifel bleiben aber, sogar in der Hamburger SPD, der politischen Heimat von Scholz.
Wenn das entschieden ist, dann stehen wir alle geschlossen hinter Olaf Scholz. Ich glaube auch nicht, dass es so ein tolles Ergebnis wird, aber lass mich gerne eines Besseren belehren. Und dafür werden wir kämpfen.
Trotz aktuell schlechter Umfragewerte hoffen sie weiter auf ein gutes Ergebnis für die SPD.
Von der Motivation der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort hängt jetzt viel ab. Und auch von den Themen, mit denen Olaf Scholz für sich werben will. Die Diskussion der vergangenen Tage will die SPD möglichst schnell hinter sich lassen.
Knapp 3 Monate nach der Landtagswahl in Thüringen steht die Koalition aus CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und SPD. In Erfurt wurde der Koalitionsvertrag vorgestellt, über den nun noch die Parteigremien abstimmen müssen. Das Dreierbündnis wird Brombeerkoalition genannt, weil diese Früchte in den Farben der 3 Parteien am Strauch reifen, rot, lila und schwarz.
Sie starten ein politisches Experiment, gut gelaunt und viel beachtet.
CDU, BSW und SPD bilden die erste Brombeer-Koalition Deutschlands.
Heute ist ein guter Tag für Thüringen. Wir stellen Ihnen heute das Fundament für eine neue handlungsfähige Regierung vor, das die Bürgerinnen und Bürger im Mittelpunkt hat.
Das Regierungsprogramm sieht eine bessere Bildungspolitik vor, eine zentrale Landesausländerbehörde, Arztpraxen, die auch auf dem Land in maximal 20 Minuten erreichbar sind. Strittig war im Vorfeld vor allem die Positionierung zu friedenspolitischen Fragen. Beim Thema Waffenlieferungen habe man weiter unterschiedliche Auffassungen, jedoch eine alle drei das Ziel, eine diplomatische Lösung im Ukraine-Krieg voranzutreiben.
Und dass wir eine Formulierung gefunden haben zu den Mittelstreckenraketen, die mit einer sehr großen Klarheit deutlich machen, dass wir eine Stationierung und die Verwendung ohne deutsche Mitsprache sehr kritisch sehen, ist aus meiner Sicht tatsächlich ein großer Wurf.
Im Thüringer Landtag hat die Brombeer-Koalition 44 von 88 Sitzen. Sie braucht für eine Mehrheit also mindestens eine Stimme aus der Opposition. Die besteht aber nur aus AfD und Linken. Und eine Zusammenarbeit mit der AfD schließt die Koalition aus.
Demokratinnen und Demokraten müssen sich aufeinander zubewegen. Und diese Regierung muss natürlich den Kontakt und auch das Gespräch zur Linkspartei suchen.
Wenn Gremien und Mitglieder der Brombeer-Partner dem Vertrag zustimmen, soll noch vor Weihnachten Mario Vogt zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. Und schon das dürfte wegen der fehlenden Mehrheit spannend werden.
Die Krise in der Automobilindustrie macht sich bei den Zulieferern immer stärker bemerkbar. Bosch will in Deutschland noch mehr sparen und zusätzlich 3.800 Arbeitsplätze streichen. Es seien Pläne, erklärte der Konzern heute. Genaue Zahlen sollen mit Arbeitnehmervertretern verhandelt werden. Ein Gesamtbetriebsratsvorsitzender spricht von einem Schlag ins Gesicht für die Mitarbeiter, Bosch von Anpassungsbedarf angesichts der Kosten.
Automatisiertes Fahren, eigentlich ein Zukunftsthema. Doch die Nachfrage bleibt hinter den Erwartungen zurück. Ein Grund, weshalb Bosch auch in diesem Bereich nun Stellen abbauen will.
Wir sehen, dass unsere Kunden, die Fahrzeughersteller, Programme verschieben, teilweise sogar gänzlich streichen. Und deswegen haben wir eine deutlich niedrige Marktnachfrage und wir müssen unseren Bereich jetzt entsprechend dieser niedrigen Marktnachfrage anpassen, um uns für die Zukunft wettbewerbsfähig aufzustellen.
Stellenabbau auch und gerade im Bereich der Zukunftstechnologien. Der Betriebsrat kritisiert das.
Wir sind da auch völlig konsterniert und frustriert, dass genau in diesen Bereichen eben jetzt der größte Abbau da ist und vor allem dann auch wieder in Deutschland, nachdem auch schon wir erst vor einem halben Jahr ein größeres Abbauprogramm vereinbart haben und keine 6 Monate später kommt die nächste Welle.
Schon in den vergangenen Monaten hatte Bosch angekündigt, tausende Stellen abzubauen. Weltweit hat Bosch 430.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit der heutigen Ankündigung erhöht sich die Zahl der weltweit geplanten Stellenstreichungen bei dem Automobilzulieferer auf mehr als 12.000. Die Krise in der Automobilindustrie greift weiter um sich.
Nach der Wirecard-Pleite haben tausende Aktionäre ihr Geld verloren. Es geht um Forderungen von bis zu 8,5 Milliarden Euro. Ein entscheidender Musterprozess in dieser Sache begann heute vor dem Bayerischen Obersten Landesgericht. Es soll grundsätzlich entscheiden, ob Aktionäre Anspruch auf Schadensersatz haben. Der Prozess betrifft mehr als 27.000 Geschädigte. Ein Urteil wird frühestens in einigen Jahren erwartet. Israel geht militärisch unvermindert gegen die Terrororganisationen Hamas und Hisbollah vor, trotz der amerikanischen Vermittlungsbemühungen. Die Armee teilte mit, im Gazastreifen habe sie in der Nacht 5 Hamas-Mitglieder getötet, unter ihnen 2 hochrangige Kommandeure. Auch im Libanon flog Israel wieder mehrere Luftangriffe auf die Hafenstadt Tyros und, wie bereits seit Wochen, auf Vororte von Beirut. Die Not vieler Menschen wird mit jedem Tag größer.
Seit Kriegsbeginn sei sie rund um die Uhr im Einsatz, meint Iman Asaf, Leiterin einer lokalen Hilfsorganisation in Beirut. Sie versorgt Geflüchtete aus dem ganzen Land mit dem Nötigsten, eine Tüte Lebensmittel und vor allem wärmere Kleidung für den Winter. Wie so viele im Land lebt auch die Helferin in ständiger Angst. Ich weiß nicht, ob ich morgen noch am Leben sein werde, ob uns in der nächsten Sekunde eine Rakete trifft. Diese Unsicherheit ist wirklich schlimm. Heute in Beirut. Erneut heftige Angriffe der israelischen Luftwaffe. Seit 2 Monaten fast täglich Attacken auf Wohnviertel. Nach Angaben der israelischen Armee stets Stellungen der Hisbollah. Im Südlibanon Häuserkampf. Verluste von Soldaten und Kämpfern auf beiden Seiten. Die israelischen Luftangriffe richten dort allerdings so massive Zerstörung an, dass eine Rückkehr der Geflüchteten in ihre Dörfer längerfristig unmöglich scheint. Die Hisbollah muss den Verlust der alten Führungsriege verkraften, hat an militärischer Stärke eingebüßt. Nun hoffe sie auf eine Waffenruhe, meinen politische Beobachter. Um Zeit zu bekommen, sich zu erholen, um zu retten, was noch zu retten ist und um einen völligen Zusammenbruch der Hisbollah als militärische Organisation zu verhindern. Gleichzeitig, wenn sie eine Waffenruhe akzeptiert, ist das auch ein Eingeständnis ihrer Niederlage. Die Vermittlungsversuche der USA stoßen in Beirut auf offene Ohren. Nach Gesprächen mit Hisbollah-nahen Politikern zeigte sich US-Vermittler Hochstein vorsichtig optimistisch. Es folgte ein Stopp in Tel Aviv. Mit einer Entscheidung wird nächste Woche gerechnet.
Im Libanon hoffen Bevölkerung, Regierung und nun wohl auch die Hisbollah auf eine Vereinbarung. Ihre Rhetorik hat die Hisbollah mittlerweile geändert. Sie knüpft ein mögliches Abkommen nicht mehr zwingend an eine Waffenruhe in Gaza.
Die UN-Klimakonferenz in Baku geht in die Verlängerung. Die knapp 200 Teilnehmerstaaten konnten sich bis zum Abend nicht auf gemeinsame Beschlüsse einigen. Streit gibt es vor allem um die Finanzhilfen für die ärmsten Länder. Ein Vorschlag lautet, dass die Industriestaaten ihre Zahlungen bis 2035 auf jährlich 250 Milliarden US-Dollar erhöhen. Die Entwicklungsländer fordern aber mindestens das Vierfache. Unklar ist, ob sich auch Länder wie China oder die Golfstaaten finanziell beteiligen.
Eine Erdölförderanlage aus Gips, ein Souvenir im Gastgeberland der Weltklimakonferenz. Die Rolle von Aserbaidschan wird von vielen Delegationen kritisch gesehen. Finanziert sich das Land doch zu großen Teilen aus dem Export von Erdöl und Erdgas. Der Entwurf der Abschlusserklärung sieht keine konkreten Ziele für den Ausstieg aus diesen Energieträgern und der Kohle vor. Wir vermindern nicht mal ansatzweise Emissionen und daher kommt der Druck. Gefährdete Länder, kleine Inselstaaten, schwache Entwicklungsländer bekommen Panik bei den Klimaauswirkungen, die sie erleben. Im Kern geht es ums Geld. Damit soll ärmeren Staaten geholfen werden, mit den Folgen der Erderwärmung klarzukommen. Bislang gaben die Industrieländer dafür 100 Milliarden Dollar im Jahr. Nun werden erstmals 250 Milliarden angeboten. Weit entfernt von den mehr als einer Billion Dollar, die Experten und Entwicklungsländer gefordert hatten.
250 Milliarden, die erst in 10 Jahren versprochen werden, das ist wirklich ein Schlag ins Gesicht derjenigen Menschen, die jetzt schon akut unter der Klimakrise zu leiden haben und völlig inakzeptabel.
Die Konferenz geht in die Verlängerung. Aus Verhandlerkreisen heißt es, eine Einigung könne bis morgen Abend oder vielleicht sogar bis Sonntag früh brauchen. Ein Scheitern der Konferenz wolle man aber unbedingt verhindern.
Der Winter kam schnell und heftig. Kräftige Schneefälle haben im Süden Deutschlands zu hunderten Unfällen geführt. Es gab Verletzte, meist aber blieb es bei Blechschäden. Betroffen waren vor allem Teile Bayerns und Baden-Württembergs. Mittlerweile hat sich die Wetterlage beruhigt.
Der Winter in Oberschwaben in der Nähe des Bodensees. Kalt und rau und doch perfekt für Wintersportler. Diese beiden zieht es mit den Schneeschuhen raus in die Natur. Eingehüllt in eine dicke weiße Decke, so liegt er da, der Süden Deutschlands. Der Blick vom Freiburger Schlossberg auf die Stadt am Rande des Schwarzwalds. Hier sorgt der Wintereinbruch für besondere Motive.
Es ist so toll, unsere Stadt. Und wir sind so gern auf dem Schlossberg. Die Luft ist wieder viel klarer und ich liebe einfach den Winter.
Vielen Autofahrern ging es in der Nacht zuvor allerdings anders. Dichter Schneefall und Eisklette sorgten im Süden Deutschlands an vielen Orten für chaotische Straßenverhältnisse. Etliche Lkw blieben liegen, trotz Schneekettenpflicht. Polizei und Rettungskräfte wurden zu hunderten Unfällen gerufen.
Am dramatischsten war es auf der A98, auf der Strecke Lörrach Richtung Hochrhein-Dreieck. Da waren mehrere Fahrzeugfahrer eingeschlossen, teilweise 150 Fahrzeuge und LKWs, die dann auch über die Nacht hinweg vom THW und dem DRK versorgt werden mussten mit Heißgetränken.
Hier im Allgäu bei Immenstadt zeigt sich der Winter am nächsten Morgen dann wieder von seiner schönsten Seite. Doch am Wochenende ist Tauwetter angesagt, dann wird es wohl schon wieder vorbei sein mit der Schneeidylle.
Es hat schon Millionen Kinder ins Bett geschickt. Das Sandmännchen. Heute wird Deutschlands dienstälteste Figur im Kinderfernsehen 65 Jahre alt. 1959 kam das Sandmännchen das erste Mal auf den Schirm, zunächst in der DDR und eine andere Version nur 8 Tage später auch im Westen. Seitdem gehört es in vielen Familien zum festen Abendritual. Und jetzt fehlt noch der Blick aufs Wetter. Hier ist unsere Vorhersage für morgen, Samstag, den 23. November.
Von Westen sorgt hoher Luftdruck vorübergehend für ruhigeres, regional auch für recht freundliches Wetter. Heute Nacht gibt's noch einige Schnee, in den Niederungen auch Schneeregen oder Regenschauer, daneben auch größere Wolkenlücken. Morgen besonders in Küstennähe noch einzelne Regen- oder Schneeschauer. Meist gibt's mehr Wolken als Sonne, die sich im Osten und Süden häufiger zeigt. Gegen Abend fällt im Nordwesten etwas Regen. Heute Nacht verbreitet Minusgrade, an der See und am Rhein bleibt es aber frostfrei. In den Hochlagen morgen Werte nahe dem Gefrierpunkt, sonst 3 bis 7 Grad. Sonntag deutlich milder, dabei im Nordosten zunächst Regen, sonst bei Sonne und Wolken meist trocken. In der neuen Woche ist es wieder wechselhafter, teilweise windig und weiterhin sehr mild.
Um 22.15 Uhr sind wir in den Tagesthemen mit Julia Niharika-Senn bei der SPD-Basis und berichten darüber, wie motiviert sie ist, für Olaf Scholz Wahlkampf zu machen. Und wir fragen den möglichen nächsten Ministerpräsidenten Thüringens, Mario Vogt, wie er seine sogenannte Brombeer-Koalition zusammenhalten will. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.